Ali Bongo, president of Gabon, and I'm to send a message to all the friends. So I'm calling you to make noise, really.
Ali Bongo ist das, der Präsident von Gabun oder Ex-Präsident, muss man jetzt sagen. Er ruft nach Hilfe und dass seine Freunde doch Lärm machen sollen draußen. Er sieht irgendwie verzweifelt aus, Katja.
Ja, aber passiert ist auch bisher gar nichts. Seine Botschaft aus dieser ziemlich prunkvollen Residenz, in der er ja unter Hausarrest steht, die scheint irgendwie zu verhallen. Und das Militär hat tatsächlich ziemlich geräuschlos die Macht da übernommen. Der Putsch, der wird sogar begrüßt. Das zeigen zumindest Videos, die uns erreichen.
Hundreds pour out on the streets of Gabon's capital, singing songs in celebration.
Das ist jetzt das siebte Land, ich habe nachgezählt, in der Region in den vergangenen 2 Jahren, in dem geputscht wurde, nach Niger, Burkina Faso, Guinea, Mali, Tschad und Sudan.
Aber Gabun sticht da doch so ein bisschen heraus, finde ich. Also laut Bruttosozialprodukt ist das kein armes Land, kein Land, das mit Terror oder Dürren zu kämpfen hat, sondern nach außen lange sogar als ein ziemlich stabiler Staat in Zentralafrika galt, der viel Geld mit seinen Rohstoffen verdient hat.
Also verdient haben vor allem, so wie wir jetzt sehen, ja die Unterstützer von Langzeitpräsident Ali Bongo und seinem Vater. Zusammen haben die das Land 55 Jahre regiert. Bis jetzt.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Der neue Präsident ist jetzt ein General. Oligui Nguema heißt der. Und der wurde gestern vereidigt und war vorher der Anführer der Republikanischen Garde und auch ein Cousin von Langzeitherrscher Ali Bongo. Die Frage ist, kann er Gabun jetzt zurückführen zur Demokratie, wenn es die in dem Land überhaupt gegeben hat?
Ja, das wollen wir besprechen heute. Katja Bigalke und André Zanto sagen hallo.
Hallo.
Und Katja, du hast ja in Gabun jemand erreicht, in der Hauptstadt Libreville. Das war gar nicht so einfach. Einige wollen noch nicht sprechen, denen ist das zu unsicher. Und ja, Internet, Strom und Ausgangssperre haben das auch nicht erleichtert.
Genau. Also Joseph Tonda, den ich gesprochen habe, der ist Professor an der Omar Bongo Universität in Libreville. Die Telefonverbindung, die hat tatsächlich irgendwie nicht geklappt. Und wegen der Ausgangssperre, die um 18 Uhr im Land beginnt, waren wir ziemlich unter Zeitdruck dann am Ende. In dem Land scheint aber insgesamt die Lage wohl ziemlich entspannt zu sein, hat er gesagt.
Ja, le calme. Les gens sont heureux.
Es herrscht Ruhe. Die Leute sind glücklich. Ich wohne in einem beliebten Viertel, fahre Taxi und höre die Leute reden. Ich sehe das Vertrauen der Menschen. Wissen Sie, hier gibt es junge Leute in ihren 30ern, bei denen die Soldaten Geldbeträge beschlagnahmt haben, in der Größenordnung von 650 Millionen Euro. Wenn man parallel sieht, dass die eigenen Eltern im Ruhestand, die gearbeitet haben, extrem prekär leben, schafft das Vertrauen, wenn das Militär jetzt die Auszahlung der Renten ankündigt, was dem gestürzten Regime offenbar nicht möglich war. Das Militär verspricht im Moment, Probleme zu lösen.
Das klingt ja sehr positiv, was der Soziologe da erzählt. Klingt zumindest für mich so.
Ja, in der Tat. Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so verwunderlich, wenn man sich mal die Geschichte des Landes und auch die ökonomische Situation vor Ort anguckt. Also Gabun wird ja immer mal wieder auch als die Schweiz Afrikas bezeichnet und auf dem Papier. Hier ist das in der Tat ein wirklich reiches Land, also vergleichsweise reiches Land. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt hier bei 4.000 Euro. Mal zum Vergleich, in Niger ist das nur 600 Euro. Und dieser vermeintliche Reichtum vor Ort, der ist aber eben ziemlich trügerisch. Das hat mir Joseph Tonda so erzählt.
Le Gabon effectivement est un pays très riche du point de vue de son sol et de son sous-sol.
Gabun ist hinsichtlich seines Bodens ein sehr reiches Land. Hier in Gabun gibt es Öl, es gibt Mangan, dann andere Rohstoffe wie den Wald. Der Wald ist der größte Reichtum Gabuns. Das ist ein Land der Förster. Deswegen kam es auch zu einer großen Einwanderung aus Westafrika, auch aus Zentralafrika. Die Menschen kamen aus Gabun, weil sie Arbeit finden konnten. Aber die Gabuner haben von diesem Reichtum nicht in dem Maße profitiert, wie es ihnen zugestanden hätte. Es gibt eine sehr, sehr starke Anhäufung von Reichtum in den Händen der Führer, der Familie der Führer und insbesondere der hochrangigen Führer der Gabunischen Demokratischen Partei. Und die überwiegende Mehrheit der Gabuner sind arm. Ich arbeite zum Beispiel an der Universität. Und das ist eine Universität, die in einem schrecklichen Zustand ist. Die Gebäude sind marode, die Straßen, die Krankenhäuser sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Die Schulen sind nicht ausgestattet, die Renten werden nicht ausgezahlt. Die Menschen leiden und fordern Änderungen. Es herrscht eine obszöne Ungleichheit. So würde ich Gabun beschreiben.
C'est indécent, hein? C'est obscène. Voilà, le mot que je cherchais, c'est celui-là. Ce sont des inégalités obscènes. Voilà. Comment je décris le Gabon?
Also gibt es durchaus Hoffnungen, die mit diesem General und dem neuen Präsidenten Oligui Nguema verbunden sind, oder?
La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est 55 ans d'un pouvoir.
Was ist die Demokratie hier? Hinter uns liegen 55 Jahre Macht in den Händen von einer Person und von Gruppen, die sich mit ihr identifiziert haben. Wenn das Demokratie ist, sollten wir vielleicht nach anderen Systemen suchen. Lange dachte man hier, Bongo sei der Staat. Wenn es ein Problem gab, musste man zu Bongo gehen. Und diese sehr enge Beziehung zwischen Staat und Bongo, das war der Rechtsstaat hier. Aber Bongo hat die Wahl nie gewonnen, er hat die Wahlen immer manipuliert. Heute wollen die Menschen dem Konzept der Demokratie einen Sinn geben, wollen dem Konzept der Rechtsstaatlichkeit einen Sinn geben. Angesichts dieses Staatsstreichs sprechen die Menschen von Befreiung. Sie sprechen sogar von Unabhängigkeit, also von Unabhängigkeit für das Volk.
Eux, ils parlent, le peuple parle de libération. Ils parlent même d'indépendance.
Wobei der General ja aus dem System von Bongo kommt, muss man immer dazu sagen, als ehemaliger Anführer der republikanischen Garde und auch als Verwandter.
Ja, das stimmt. Aber dieses System lässt sich laut Tonda offenbar nur von innen heraus reformieren, also von jemandem, der das System kennt. Deswegen genießt der General diese Vorschusslorbeeren auch bei den Menschen. Und das, obwohl das Militär Bongo ja früher durchaus gestützt hat, wie bei der letzten Wahl 2016 zum Beispiel, die ja auch als manipuliert galt. Da gab es auch ziemlich heftige Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Opposition. Und da gab es auch Tote und Verletzte. Aber nun agiert das Militär eben in Form des Generals auf Seite der Demonstranten und tut wohl einiges in diesen ersten Tagen, um sich auch Glaubwürdigkeit zu verschaffen.
Er ergreift Initiativen. Er trifft Repräsentanten der Zivilgesellschaften, der Religionsgruppen. Er trifft die politischen Parteien. Er beantwortet Fragen. Er ist jemand, der das System in- und auswendig kennt. Er weiß, wie das System funktioniert. Und es scheint, dass er bereits 7 Milliarden zurückgewonnen hat. Etwa 7 Milliarden Franc. Er hat sie aus Privathäusern, aus den Residenzen der Führer des alten Regimes, des gestürzten Regimes, zurückgeholt. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, die Institutionen wieder so funktionsfähig zu machen, dass es wieder Wahlen gibt. Es wird auch notwendig sein, die Verfassung zu ändern nach einem Referendum. Das kann einige Zeit dauern, 2 Jahre vielleicht. Er selbst hat meines Wissens nach kein genaues Datum festgelegt.
Das heißt, wie in den anderen Militärputschländern auch, ja, dass die Generäle jetzt erstmal ohne Ablaufdatum regieren können. Wir erinnern uns an Ägypten, da ist er bis heute nach einem Militärputsch ja an der Macht geblieben, General Sisi. Wenn in Gabun die Militärs jetzt zur Demokratie wollen, warum lassen sie denn die mutmaßlich manipulierten Wahlen, frage ich mich jetzt, nicht einfach neu auszählen und geben den Oppositionskandidaten eine Chance?
Ja, dazu habe ich Joseph Tonda auch gefragt und der meinte dazu, diese Wahlzettel, die seien eben auch schon manipuliert worden. Und die Wahlbeteiligung, die war ja auch ziemlich gering. Also von 800.000 Wahlberechtigten sind wohl nur 200.000 Menschen wählen gegangen. Das wäre also nicht wirklich eine Lösung gewesen, das Ganze nochmal neu aufzurollen. Und neue Wahlen auszurufen wäre angesichts dieser desolaten Situation der ganzen Institutionen im Land auch nicht wirklich angebracht. Aber Joseph Tonda, der geht davon aus, dass die Militärs sicher auch mit dem Oppositionskandidaten reden werden, den er selbst auch ganz gut kennt.
Albert Ondoosa.
Albert Ondoosa ist ein Akademiker, ein Kollege von mir aus der Universität. Er ist hier Wirtschaftsprofessor. Ich kenne ihn sehr gut und er ist jemand, der lange vor seinem Eintritt in die Politik in der Gewerkschaftsbewegung stark war, aber keine politische Partei hat und sich als Unabhängiger präsentiert hat. Er ist quasi der Konsenskandidat unterschiedlicher politischer oppositioneller Parteien. Ich denke schon, dass er sich auch während des Militärregimes zu Wort melden und eine Rolle als Oppositionsführer spielen wird.
De leader de l'opposition, moi je pense.
Neben diesen Wahlmanipulationen und der Ausbeutung des Landes soll wohl auch der Gesundheitszustand von Ali Bongo so ein Auslöser gewesen sein. 2018 hatte der einen Schlaganfall und andere sollen sich danach in seinem Namen aus der Staatskasse bedient haben, hat mir jedenfalls Joseph Tonda erzählt aus Libreville.
Ja, und jetzt hat eben das Militär übernommen. Wir wollen schauen auf das Militär jetzt nochmal gesondert. Das hat ja Zustimmung und Jubel bekommen, haben wir schon gehört. Und damit steht Gabun nicht allein da. Von vielen Nachbarn und dem Westen werden diese Putsche ja eher verurteilt. Aber im Land selbst ist es anders. Simone Schlindwein lebt seit vielen Jahren auf dem afrikanischen Kontinent und hat ein paar Hintergründe für uns, warum die Militärs dort oft als Helden gesehen werden.
Jubel brach aus in Gabun, nachdem der Präsident gestürzt wurde. In der Hauptstadt Libreville strömten laut Videos der Nachrichtenagentur Reuters einige hundert Menschen auf die Straße und stimmten die Nationalhymne an. Die Reaktionen der Nachbarn waren weniger euphorisch. Die Zentralafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft rief die Putschisten zum Einlenken auf. Und die Afrikanische Union suspendierte Gabun mit sofortiger Wirkung aus dem Staatenbund, der alle Länder des Kontinents umfasst. Teile der Bevölkerung allerdings feiern die Putschisten als Befreier. Ein Bürger in Libreville drückt gegenüber Africa News seine Freude aus.
Wenn in einer Nation Instabilität herrscht, stellt sich die Armee auf die Seite der Mehrheit. Heute hat sich unsere Armee auf unsere Seite gestellt. Wir kämpfen nun gemeinsam. Wir sind die gabunische Armee und wir verteidigen unser Land gegen Täuschung und Lügen.
Gabun ist das perfekte Beispiel eines afrikanischen Regimes, das seit Jahrzehnten unangefochten an der Macht war. Der 64-jährige abgesetzte Präsident Ali Bongo hatte das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo übernommen, der seit 1967 regiert hatte. Der Bongo-Clan herrschte mehr als 50 Jahre lang. Das kleine Land mit gerade einmal 2,3 Millionen Einwohnern und seinen Ölreichtümern wurde quasi wie Privatbesitz verwaltet. Über die Jahrzehnte hat sich ein korruptes System etabliert, in welchem nur wenige profitieren. Es ist demnach kein Zufall, dass sich der Staatsstreich nur Minuten nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse ereignete. Bongo hatte die Präsidentschaftswahl mit 64% gewonnen. Analysten sprechen allerdings von Wahlfälschung. Um den Langzeitherrscher aus dem Amt zu jagen, seien deswegen andere Mittel nötig, so die Putschisten in ihrer Fernsehansprache.
Im Namen des Volkes haben wir entschieden, dass wir Frieden bewahren wollen, indem wir dem bestehenden Regime ein Ende setzen. Wir erklären die Wahlen vom 26. August 2023 für ungültig.
Dass sich Staatsstreiche in Afrika derzeit häufen, hat je nach Land verschiedene innenpolitische Ursachen, aber auch gemeinsame Hintergründe. Nach Jahren der Krisen, ausgelöst durch die Corona-Pandemie und weiter verschärft durch den Ukraine-Krieg und die dadurch steigenden Energie- und Lebensmittelpreise, leiden viele Afrikaner an den Folgen. Sie sehen aber auch, dass ihre korrupten Präsidentenfamilien noch reicher werden, während die Mehrheit der Bevölkerung keinen Ausweg aus der Armut sieht. Den einst so mächtigen Präsidenten Bongo nun hilflos wie einen kleinen Jungen in Gefangenschaft zu sehen, wie es auf seiner jüngsten Videobotschaft deutlich wurde, die um die Welt ging, verschafft offenbar Genugtuung. Auf der Online-Plattform TikTok ging ein Videoclip viral, der sich über Bongos Hilferufe lustig macht.
To all the friends that we have all over the world, to tell them to make noise, to make noise.
Ob in Gabun, Mali, Niger oder Burkina Faso, überall macht sich der Generationenwandel bemerkbar. Aufgrund der hohen Geburtenrate ist die Mehrheit unter 30 Jahre alt. Die Präsidenten hingegen sind aus der Generation der Großväter. Das Problem ist die hohe Arbeitslosigkeit. Selbst wer gut ausgebildet ist, bekommt nur selten einen Job, denn diese werden über Vetternwirtschaft verteilt. Vielen bleibt nur der Ausweg Migration, meist nach Europa. Die, die kein Geld zum Auswandern haben, gehen zur Armee. Denn die Präsidenten investieren oft mehr in die Ausbildung ihrer Soldaten als in Schulen und Universitäten. Besonders diejenigen Einheiten, die die Präsidenten an der Macht halten, also Präsidentengarde und Spezialeinheiten, werden weltweit auf Militärakademien geschickt. Für junge Leute aus der Unterschicht ist eine Militärkarriere ein Weg des sozialen Aufstiegs. So lässt sich erklären, warum junge Offiziere die Macht an sich reißen. Als neuen Präsidenten ernannte das Militär nun den Chef der Republikanischen Garde, Brice Oligui Nguema. Männer wie er werden von Jugendlichen teils wie Helden gefeiert. In Mali haben Umfragen ergeben, dass 82% der Befragten den Militärs mehr vertrauen als Politikern. Eine Folge der Korruption. Militärs gelten als Saubermänner. Ihnen sagt man nach, sie handeln aus Patriotismus und nicht zur Selbstbereicherung. In Guinea hat eine Umfrage nach dem dortigen Putsch auch ergeben, dass sich die Mehrheit Demokratie wünscht. Die demokratischen Institutionen sind aber komplett ausgehöhlt. So ist es kein Wunder, dass die Putschisten die Verfassung und die Staatsorgane allesamt mit aufgelöst haben. Für diese Generation ist der Putsch eine Art Frühjahrsputz. Gabuns neuer Machthaber, General Brice Oligui Nguema, ist gerade einmal 48 Jahre alt. Er wurde in Marokko zum Offizier ausgebildet und diente jüngst als Chef der Präsidentengarde. In seiner ersten Ansprache an das Volk verspricht er wahre Demokratie und Freiheitsrechte.
Sehr geehrte Damen und Herren, das Übergangskomitee verfolgt das Ziel, dem gabunischen Volk die Würde wiederzugeben. Dies erfordert zwangsläufig den Aufbau starker Institutionen und die Organisation freier, transparenter und glaubwürdiger Wahlen.
Das Bild der Putschisten ist in vielen afrikanischen Ländern nicht negativ geprägt. Militärs wie Thomas Sankara aus Burkina Faso sind sehr populär und gelten als Vorbilder. Diese jungen Militärs kamen in den 1970er und 80er Jahren als sozialistische Revolutionäre an die Macht und wollten die Jugend von den Diktaturen befreien. Sankara schob ambitionierte Programme im Bereich Gesundheit, Frauen und Korruption an und wurde nach 4 Jahren ermordet. Bis heute besitzt er eine große Bekanntheit, die auch Ausdruck der Hoffnungslosigkeit einer neuen, jungen Generation ist, die nun in Afrika die Macht zur Not auch mit Gewalt übernimmt und sich gegen ihre nationalen Herrscher, aber auch gegen ausländische Einflüsse wendet. Zunehmend auch gegen die Ex-Kolonialmacht Frankreich. Deren Präsident Emmanuel Macron sorgte mit diesen Worten vergangene Woche in einem Treffen mit seinen Botschaftern für Aufsehen.
Wenn Frankreich damals nicht interveniert hätte, wenn unsere Soldaten nicht in Afrika ehrenwert gefallen wären, wenn Militäroperationen im Sahel gegen den Terrorismus nicht stattgefunden hätten, dann würden wir heute keine Staaten wie Mali, Burkina Faso oder Niger kennen.
Diese Worte des französischen Präsidenten wurden in Afrika mit Aufschrei kommentiert. Sie sind mit der Grund, warum der Frust der Jugend sich auch gegen die ehemalige Kolonialmacht wendet. In den Augen der Afrikaner hat Frankreich die korrupten Regime am Leben gehalten, um darüber weiter Einfluss auf dem Kontinent geltend zu machen. Vor allem, was die Ausbeutung von Rohstoffen angeht, wie Öl und Uran.
Simone Schlindwein hat uns jetzt schon Richtung Frankreich gebracht und dort hast du auch jemand erreicht, Katja, und zwar François Gaume. Der ist in Paris Anthropologe und Historiker am Französischen Institut für internationale Beziehungen, kurz IFRI. Ja, und er befasst sich viel mit Gabun, wo er auch schon gelebt hat.
Genau, und der hat mir auch etwas erzählt über die Geschichte Gabuns. Neben dem Senegal gehört das Land nämlich wirklich zu diesen ganz alten Kolonien Frankreichs, im Gegensatz zu Niger zum Beispiel.
La colonisation de Libreville, enfin de la capitale de la région de la capitale.
Die Kolonisierung von Libreville, der Hauptstadt von Gabun, geht auf König Louis-Philippe zurück und einer ersten Vereinbarung zwischen gabunischen Häuptlingen im Jahr 1839. Vielleicht haben die Gabuner deswegen immer dazu geneigt, sich anders zu fühlen als die übrigen Bewohner Zentralafrikas und sich eher mit den Franzosen verbunden gefühlt. Aus diesem Grund hatte der erste autonome gabunische Regierungschef, Léon Mba, 1958 auch gefragt, ob Gabun nicht ein französisches Departement werden könnte. General de Gaulle wollte das nicht. Ihm war es wichtig, dass die Unabhängigkeit Gabuns möglichst undramatisch und ordentlich verlief, um die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu beeinträchtigen. Dafür braucht es Sicherheit.
Ja, und wie ist das mit der wirtschaftlichen Rolle Gabuns heute? Also spielt das Land noch wirtschaftlich eine wichtige Rolle für Frankreich?
Die gesamte gabunische Wirtschaft befand sich praktisch in den Händen der Franzosen. Vom Holz bis zum Mangan, vom Uran bis zum Öl. Heute ist Gabun, was das Öl angeht, zwar immer noch wichtig, gehört aber aus meiner Sicht nicht zu den wichtigsten Ölförderländern. Angola ist vielversprechender und daher verliert Gabun aufgrund der Tatsache, dass es vollständig ersetzt wird, in Frankreich an politisch-wirtschaftlicher Bedeutung. In Gabun gab es außerdem eine extrem starke Offensive chinesischer und asiatischer Investoren. Das Regime von Ali Bongo war sehr eng mit einer singapurischen Firma verbunden. Sie versuchten auch, eine freie Handelszone zu schaffen. Die wirtschaftliche Dynamik in Gabun ist seit mehr als 10 Jahren, seit Ali Bongo nach dem Tod seines Vaters an die Macht kam, eher auf der asiatischen Seite und nicht mehr auf der französischen Seite.
Das heißt, ökonomisch sind die Verbindungen zu Frankreich längst aufgeweicht. Und wie sieht das politisch aus? Also ist der Putsch vielleicht auch als ein Zeichen zu werten, vor Ort nun endgültig auch hier so einen Schlussstrich zu ziehen unter die Verbindungen zu dieser alten Kolonialmacht?
Ich glaube, die Ablehnung Frankreichs fällt in Gabun deutlich geringer aus als in anderen Ländern in der Sahelzone. Natürlich hat es immer Intellektuelle gegeben, die gegen Frankreich waren. Aber es gibt keine vergleichbare Krise wie in der Sahelzone, wo die Ursache für die Ablehnung Frankreichs ganz klar auch das militärische Versagen der französischen Armee ist, im Kampf gegen Islamisten. In Gabun sind auch etwa 300, 400 französische Soldaten stationiert. Aber diese französischen Truppen sind nicht da, um gegen Islamisten zu kämpfen oder das Regime zu verteidigen. Sie sind für den Einsatz da, wenn es in Zentralafrika zu einer größeren Krise kommt.
Wie bewerten Sie denn die Afrikapolitik von Frankreichs Präsident Macron?
In der Region hat Präsident Macron eine Position eingenommen, die alles andere als neutral ist. Er wollte eine andere Afrikapolitik praktizieren als die der Vergangenheit. 2017 hat er in Ouagadougou eine wichtige Rede gehalten, in der er gesagt hat, dass er sich auf die Afrikanische Union, auf den gesamten Kontinent und insbesondere auf die englischsprachigen Länder verlassen werde. Und dass er nicht die neokoloniale Politik verfolgen wolle, die General de Gaulle zugeschrieben wurde, also eine paternalistische Politik. Und das war ein durchaus guter Ansatz. Aber leider war er gegenüber afrikanischen Führern noch autoritärer als seine Vorgänger. Und ich denke, dass ein Teil der Krise auch auf den Charakter und die Haltung von Präsident Macron zurückzuführen ist, der bewusst eine Reihe von Staatsoberhäuptern afrikanischer Staaten brüskiert hat.
Und jetzt unter diesem General, wie wird sich Gabun da aufstellen, also auch in Bezug auf Frankreich?
Viele Leute glauben, dass sich die Beziehungen zu Gabun mit dem General verbessern werden. Denn der gilt durchaus als frankophil. Er war Chef der Präsidentengarde, wurde dabei erst vor kurzem einberufen und stand eher auf der Seite der Clans von Ali Bongos Vater, die der Meinung waren, dass der Sohn ein wenig übertrieb. Es gibt im Land, wenn Sie so wollen, im politischen Sinne 2 Clans. Der des Vaters, der für eine sehr starke Beziehung zu Frankreich war. Und dann Ali Bongo, der für viel mehr internationale Offenheit stand und vor allem dafür war, mehr Nähe zu Großbritannien, China und den Vereinigten Staaten zu suchen.
Das heißt, jetzt ist mit dem General so eine Art Rückkehr zum alten System des Vaters zu erwarten, der ja nun auch alles andere als gerecht umverteilt hat, oder?
Il a énormément volé. Il s'est constitué, lui et sa famille, une fortune absolument invraisemblable.
Der Vater hat viel gestohlen. Er hat ein absolut unglaubliches Vermögen, daran besteht kein Zweifel. Aber gleichzeitig verteilte er das Ölgeld in den verschiedenen Regionen Gabuns nach einer Art Pyramidensystem. Das heißt, es gab Abgeordnete oder Minister, die ihre Provinz vertraten und die manchmal einfach Bargeld bekamen und dann dafür verantwortlich waren, dieses Geld der Bevölkerung jeder Provinz zur Verfügung zu stellen. Das nannte Omar Bongo Geopolitik. Er hat zum Beispiel Regierungen mit 40 Mitgliedern gebildet, über die ein kleiner Teil des Ölgeldes umverteilt wurde. So wurde ein wenig umverteilt, nicht direkt an die Bevölkerung, sondern an die Führer jedes Landesteils. Aber so blieb es in Gabun bei schrecklicher Armut. Das ist ein Fakt. Es konnte sich lediglich eine Art Staatsbürgertum bilden aus denjenigen, die sich am System der Korruption beteiligten.
Ist Gabun jetzt die Ausnahme, die mithilfe des Militärs zu einer richtigen Demokratie findet? Wir werden es hier weiter beobachten in der Weltzeit.
Auf jeden Fall. Und gerne natürlich auch mit Ihnen.
Katja Bigalke und André Zanto sagen schon mal danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Und demnächst schauen wir hier in den Iran, kann ich schon mal sagen. Da hat es ja vor einem Jahr wochenlange Proteste gegeben nach dem Tod von Mahsa Amini. Was ist daraus geworden? Das gibt's dann hier demnächst. Bis bald. Danke fürs Zuhören.